Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Die Spielebranche boomt seit Jahren und zumindest zu Beginn der Covid-19-Pandemie waren die Zahlen auch weiter gut. Immerhin eine Art der Beschäftigung, wo man sich zerstreuen und hervorragend Abstand halten kann. Autorin oder Autor für Videospiele, also Game Writer, ein Beruf mit Zukunft also? Und vor allem, wie schreibt man eigentlich gute Game-Stories? Eine, die da richtig viel Ahnung von hat, ist Lena Falkenhagen, Schriftstellerin, Vorsitzende des Verbands Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller und natürlich auch Autorin für Computerspiele. Schönen guten Tag, Frau Falkenhagen.
Guten Tag, Frau Buchmann.
Frau Falkenhagen, ist Mann bzw. Frau als Schriftstellerin schon mal grundsätzlich prädestiniert, auch eine gute Game-Autorin zu sein, oder ist das gar nicht so?
Ich fürchte, Sie als Journalistin sind da deutlich geeigneter, weil wir Schriftsteller und Schriftstellerinnen neigen zur Breite. Und das kann man im Game in der Regel nicht gebrauchen. Also man muss sich sehr disziplinieren, die Stories nicht zu lang und zu breit werden zu lassen. Vielleicht manchmal auch nicht zu tief, je nachdem, wie es zum Spiel passt. Aber ansonsten ist in der Spielebranche in der Knappheit die Würze.
Wo sind sonst noch Unterschiede bzw. Überschneidungen zum Schreiben für Videospiele bzw. eben Autorin sein, Schriftstellerin sein?
Ja, der große Unterschied zwischen Games und Büchern ist die Parallelität. Das heißt, ich biete Spielerinnen und Spielern unterschiedliche Wege an, die sie gehen können. Die führen schließlich im besten Falle wieder zusammen. Manchmal sind es auch tote Enden im wahrsten Sinne des Wortes, wenn das Spiel dann aufhört. Aber diese Parallelität, die muss man als Schriftsteller natürlich nicht formulieren oder nicht einbauen, weil Bücher analog sind.
Das heißt also, als Games-Autorin müsste ich relativ viele Strippen in einer Hand halten und immer gucken, wo die jeweils hinführen und im besten Fall sie wieder zusammenführen, wie Sie schon sagten.
Man muss sich gut strukturieren, gut den Überblick behalten. Das ist in der Regel sogar bei Büchern schon ein Problem, wenn Sie sich vorstellen,
ja,
400 Seiten,
genau.
Ne, 500 Seiten. Aber bei Games wird es halt noch stärker thematisiert, dass man da wirklich endlose Excel-Tabellen anlegen muss, in denen man dann die Anschlüsse richtig sortiert, damit auch jeder weiß, wo es hingeht, auch auf technischer Seite.
Ja, wie genau kann ich mir das überhaupt vorstellen? Also ich vermute mal, dass bei vielen Spielen die Geschichte gar nicht unbedingt im Mittelpunkt steht und alles andere drumherum gebaut wird, sondern vielleicht eher, je nach Spiel natürlich, auch eher andersrum. Zuerst vielleicht eine grafische Idee oder irgendwelche Welten, die erschaffen werden, verbunden vielleicht mit einer groben Handlung. Vielleicht wurde ja auch schon jahrelang an einem Spiel gearbeitet, bis dann so eine Texterin mit dazukommt. Ist das so?
Das ist oftmals leider so. Ganz oft, also leider sage ich deswegen, weil ich der Meinung bin, dass Narrative Designerinnen oft zu spät ins Boot geholt werden. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, ist ja die Auswahl des Settings, des Genres eines Spiels, mache ich ein Piratenspiel oder ein Überwachungsspiel oder ein Shooter in den USA, ist ja bereits eine narrative Entscheidung, die gewisse Konsequenzen nach sich zieht. Da muss man tatsächlich darauf achten, dass das nicht zu spät passiert. Denn oftmals werden sonst Entscheidungen getroffen, die am Narrative Designer, wenn ich das mal so sagen darf, auch sehr einengen.
Gibt es da Unterschiede zwischen großen Spieleproduktionsfirmen und kleineren Klitschen? Also dass bei den kleineren vielleicht die Narrative DesignerInnen früher mit einbezogen werden? Oder kann man das so grundsätzlich nicht sagen?
Kann man nicht sagen, nein. Tatsächlich ist das alles ja immer eine Frage des Geldes. Und da können große Firmen wie Ubisoft zum Beispiel oder Jager in Berlin eher sogar Festangestellte sich leisten, die dann eben von Anfang an mit ins Boot geholt werden. Bei Indie-Designern ist es eher sogar der Fall, dass jeder der Menschen, die an dem Spiel arbeiten, mehrere Hüte aufhat. Zum Beispiel wird da die Geschichte oftmals auch von Programmierern oder von Game-Designern mitbetreut. Und kein Profi mit reingeholt. Das ist natürlich schlussendlich eine völlig legitime Entscheidung, wenn man das Geld nicht hat. Aber ich rate immer dazu, das frühzeitig zu machen, damit man Fehler vermeidet.
Was für Texte gibt es denn eigentlich überhaupt, die dann für Spiele geschrieben werden müssen? Also ich vermute mal Dialoge natürlich, auch mal einen Erzähler im Off, aber auch, das habe ich jetzt neulich in einem Artikel gelesen, sogenannte Barks. Also das ist sowas, glaube ich, wie Hintergrundausrufe von Personen beim Kampf oder so, so nach dem Motto, ich bin verletzt oder irgendwas in der Art.
Ja, oder auch nur so nonverbale Äußerungen wie das habe ich auch schon gemacht, wenn also Charaktere getroffen werden, dass sie wirklich so Schmerzempfindungsreaktionen zeigen, lautmalerische. Da habe ich sehr viel Freude bei Big Point gehabt, als ich da im Studio stand. Tatsächlich beginnt das Entwerfen eines Computerspiels für Autorinnen und Autoren gar nicht mit dem mit dem Schreiben von Texten, die schließlich im Spiel landen, sondern mehr von sogenannten Narrative Design Dokumenten, die sich damit beschäftigen, was ist der Metaplot, was ist die Welt, die im Hintergrund steht, wie sieht es aus, was für Charaktere haben wir, wie sind die miteinander verknüpft, wie kommuniziere ich all diese Informationen an zum Beispiel die Grafikabteilung die Game Design Abteilung, genau.
Und die müssen sich dann auch quasi auseinandersetzen und gucken, okay, welches der Zuschreibungen zu einer Person zum Beispiel kann ich grafisch irgendwie verankern und welches wird vielleicht doch in irgendwelchen Texten, Dialogen klargemacht?
Also man kann sich das ganz konkret vorstellen, wenn man sagt, wir entwerfen neue Kreaturen, denen Spielerinnen und Spieler im Spiel begegnen sollen. Heißt, man würde sich erstmal auf ein grobes Thema einigen. Ist es humanoid? Sind die Kreaturen vielleicht eher tierisch? Wie wehren sie sich gegen Angriffe? Spielt ja in Spielen oftmals eine große Rolle, wie der Kampfmechanismus aussieht. Und schlussendlich gehen Concept Artists hin und entwerfen an der Stelle tatsächlich dann erste Entwürfe und man einigt sich dann erstmal auf den Look and Feel, wie ist der Entwurf dieser Kreatur. Und schlussendlich müssen dafür natürlich Questen geschrieben werden.
Questen?
Die,
was ist das?
Ja, Quests, Aufgaben, Beschreibungen.
Ja.
Wir müssen einfach wissen, was wir im Spiel tun müssen, wenn wir ein Spiel spielen. Das heißt, wir erhalten Aufgabestellungen, sogenannte Quests, und erfüllen die, geben die ab, erhalten ein Feedback, ein textliches. Es gibt sogenannte Tooltips, wenn sie mit der Maus über Dinge hovern zum Beispiel, da gibt es kleine Tooltips. Es gibt Charakterbeschreibungen in sogenannten Quest Journals, also so, ja, wo die ganze Geschichte auffindbar, nachlesbar ist. Und dann gibt es auch sowas wie Newsletter zum Beispiel, Werbetexte, Ankündigungen für Homepages, Kurzbeschreibungen von Charakteren, die man schreibt. Also der Beruf ist sehr vielfältig. Manche Firmen teilen das auch in mehrere Jobs. Also es gibt dann vielleicht einen Gamewriter oder einen Marketing, einen Menschen, der die Texte schreibt und einen Questwriter oder so.
Gibt es eigentlich konkret jetzt nur Narrative Design als Studiengang, also Game Design, klar, Sie lehren ja selbst auch Game Design mit Schwerpunkt Narrative Design, aber gibt es Narrative Design einfach nur als eine Möglichkeit zu studieren?
Nein, das lernen Sie in einigen Studiengängen, gerade an Fachhochschulen wie der UE Hamburg, lernen Sie das in Schwerpunktmodulen, Schwerpunktkursen mit, also das sind ja in der Regel Studiengänge, bei denen Sie in verschiedene Fächer hineinschnuppern, um alles mal gemacht zu haben und sich darauf festlegen zu können, was Sie jetzt ganz konkret am besten können. Also können Sie am besten Grafiken anfertigen? Können Sie am besten programmieren? Sind Sie eher ein talentierter Game Designer oder eine Game Designerin? Und Narrative Design ist da in der Regel eine Unterdisziplin vom Game Design. Das macht auch Sinn, weil der Markt gerade in Deutschland so viele Narrative Designer oder Game Writer oder Spieleschreiber gar nicht ertragen kann. Das ist ja nicht so groß in Deutschland.
Ah ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Gibt es denn ausreichend Kundschaft für Spiele mit guten Geschichten oder mit eher vielleicht poetischen Narrativen?
Kundschaft ist wieder eine andere Frage. Erstmal gibt es gar nicht so richtig viele Auftraggeber, um sie anzuwerben, wenn sie Narrative Designerin geworden sind. Da ist der Markt relativ eng. Kundschaft denke ich schon. Also
das Interesse ist da, denken Sie?
Absolut. Mhm. Also gerade wenn Sie jetzt an The Witcher 3 denken, Spiel, das 2015 erschienen ist, immer noch, also wahnsinnig gut gealtert ist, ich spiele es immer noch heute. Das ist ein Spiel, da hat man dem Story-Designer den Hut aufgesetzt für das ganze Spiel. Das heißt, das ist von oben herab immer mit dem Hinblick auf die gute Story, die gute Geschichte entwickelt worden und hat insofern alles beeinflusst. Story darf nicht zu Lasten des Gameplays gehen. Sie wollen ja auch Spaß haben in dem Spiel, das ist immer klar. Aber The Witcher ist ein sehr narrativlastiges Spiel, wo sehr viel Fokus auf die große epische Geschichte gelegt wird. Und der Markt dafür ist riesig. Das Spiel hat über 200 Preise abgeräumt.
Oder auch andere Spiele wie Dear Esther, ist ja auch eine sehr poetische Geschichte, ne? Poetische Erkundung einer Insel. Wird von einigen auch abwertend irgendwie als, habe ich gelesen, als Walking Simulator bezeichnet.
Das ist ein Walking Simulator.
Ja, Simulator, okay, ja.
Ja, ja, das ist die offizielle, inoffizielle Bezeichnung für diesen Spieletyp. Davon gibt's auch, also es hat ein ganzes Genre begründet, dieses Spiel, nämlich diesen Walking Simulator. Und ich finde es wahnsinnig lyrisch tatsächlich. Es gibt, also am Anfang bin ich da reingegangen mit der normalen Haltung, mit der ich in jedes Spiel reingegangen bin und habe mich unfassbar beschnitten gefühlt, weil man nichts anderes tun kann, als zu gehen. Man kann nicht mit Dingen interagieren, man kann höchstens noch in Sachen reinzoomen. Das fokussiert einen aber sehr einerseits auf die grafische Umgebung, die sogenanntes Environmental Storytelling bietet. Entschuldigung, dass das alles auf Englisch ist, das ist in der Branche so.
So ist nun mal die Sprache, ja.
Genau, also das Environmental Storytelling, das bedeutet, dass ich mit grafischen Bestandteilen, kleinen modellierten Einheiten Mikrogeschichten erzähle eigentlich. Das heißt, Sie finden zum Beispiel ein paar aufgestellte Kerzen, daneben das Foto einer Person und vielleicht noch ein Kreuz auf einem Tisch. Das wird Sie dazu bringen, das ist ein kleiner Erinnerungsaltar. Das lesen Sie aber selber aus der Umgebung heraus, ohne dass ein Wort geschrieben werden muss. Und das ist der ganz große Reiz an diesen Walking Simulatoren, dass man wirklich sich mit der Umgebung beschäftigen kann. Und die Esther hat dann noch den wundervollen Text, der da drüber schwebt, der vorgelesen wird.
Genau, der Brief an Esther, der da quasi vorgegeben wird. Ja.
Und das sind ganz viele Briefe und diese Briefe erzählen ihre eigene Geschichte und ich habe beim Spielen immer versucht, also auch die Esther ist schon älter, aber ich habe versucht, diese Geschichte, die in den Briefen geschrieben worden ist, in Einklang zu bringen mit dem, was ich auf der Insel, die man da begeht, sehe. Und die Wechselwirkungen zwischen denen, die finden eben nur in mir statt und das finde ich eine ganz große Stärke von Computerspielen.
Dennoch sagen Sie, die große Stunde der Erzähler, kommt die? Ist die schon da? Also der Narrative-Designer?
Ja, ich glaube, die ist da und die wird sich, glaube ich, auch noch ein bisschen verstärken. Viele große AAA-Spiele, so nennt man das, wenn so große Spiele wie The Witcher oder Grand Theft Auto oder so gemacht werden, die eben das Budget und den Aufwand dahinter haben, faszinierende große Spiele zu sein. Da sind ja in der Regel schon sehr starke Narrative enthalten, die sich mit einer offenen Spielewelt ergänzen und eben jedem Spieler oder jeder Spielerin genau das Erlebnis bieten, das er oder sie möchte. Also möchte ich mehr in die Welt eintauchen und kleine Begegnungen erleben oder möchte ich mehr auf diesen großen Metaplot eingehen, den zum Beispiel The Witcher mir bietet. Das kann ich selber aussuchen und genau so dosieren, wie ich das möchte. Und das ist natürlich eine ganz große Kunst.
Und ein Skript für ein Game, um nochmal an den Anfang des Schriftstellertums zurückzukommen, ein Skript für ein Game liest sich sicherlich nicht wie ein Roman.
Nein, das tut es nicht. Im Gegenteil, das ist in der Regel eine Aneinanderreihung von sogenannten Strings, also eigentlich Erkennungscodes für bestimmte Dateischnipsel, wo Sie also in einer Excel-Datei zum Beispiel auf bestimmte Abschnitte in dieser Excel-Datei verweisen und dann kurze Sätze haben, die den Dialog triggern. Und nein, also eigentlich liest es sich überhaupt nicht, es liest sich ganz schrecklich. Aber das Endergebnis soll ja in diesem Format soll es ja nicht das Leseerlebnis, sondern das Spielerlebnis sein. Insofern ist das eine Notwendigkeit.
Wie sind Sie selbst als Autorin an das Schreiben Ihrer Geschichte zum Beispiel für, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Drakensang Online herangegangen?
Das ist eine deutsche Entwicklung bei Big Point gewesen, die meine liebe Kollegin Yvonne Waziri-Elahi ursprünglich entworfen hat. Insofern war ich bei dem ganz ersten Entstehungsprozess nicht dabei, aber wir haben viele Content-Updates gemacht in dem Spiel, bei dem ich auch dabei war. Und man geht in der Regel hin, indem man von der Vision ausgeht. Das heißt, man versucht erstmal diese Vision zu erzeugen des Spiels.
Erzählen Sie es ruhig gerne an dem Spiel selbst.
Ja, also wenn ich mir das Content-Update Rise of Balor, das wir 2015 rausgebracht haben, vornehme, dann geht man hin und fragt sich, was für einen Kontinent wollen wir dieser Welt hinzufügen? Welche Kultur soll dieser Kontinent haben? Welchen Gegnern begegne ich dort? Was für ein Erlebnis möchte ich, dass meine Spielerinnen und Spieler dort haben, was sie dort erleben sollen? Und wir haben uns dann für einen so fantastisch-aztekischen Hintergrund entschieden, weil wir das Thema dieser Zikkurate ist das, glaube ich, also ne, dieser Stufenpyramiden und natürlich auch dieser klischeehaften Opferrituale, die man da einbinden kann, spannend fanden. Und dann sind wir hingegangen, welche Kreaturen beleben diesen Kontinent und wie sehen die aus? Und schlussendlich überlegt man sich, man strukturiert es dann, dieses Content-Update in verschiedene Karten. Man überlegt sich, wie viele Karten soll der Spieler durchspielen können? Sind es 6, 10, 12? Wir haben uns, glaube ich, für 12 entschieden damals. Das war sehr viel. Und dann bricht man die Meta-Story, die man hat, eben in kleinere Map-Stories runter und strukturiert die auf diese verschiedenen Karten, durch die man dann da spielt. Und dann wiederum bricht man diese Kartengeschichten, also was passiert in dieser Map, bricht man wiederum runter auf die sogenannten Quests, die Aufgaben, die man da erfüllen soll, die einen wiederum an das Thema und das Erleben der Geschichte, die man dort erzählen möchte, ranführen.
Okay, also quasi vom Allgemeinen zum Besonderen, von der großen Welt erschaffen, irgendwie in immer mehr kleinere Details.
Eigentlich immer. Also ich erzähle Geschichten immer von hinten. Man kann Geschichten einfach dann besser erzählen, wenn man weiß, wie sie enden. Deswegen erzähle ich Geschichten gerne von hinten. Das erzeugt eine Zielgerichtetheit, die ganz viele Geschichten, die eben aus dem Bauch heraus oder intuitiv geschrieben werden, vermissen lassen. Aber Letzteres ginge bei Computerspielen auch gar nicht. Also sie können kein Computerspiel mit 60 Leuten, die denselben Inhalt erschaffen sollen, auf ihren Disziplinen, können sie ja nicht aus dem Bauch heraus schreiben.
Vielen Dank. Lena Falkenhagen war das über die Hintergründe zum Beruf Autorin oder Autor für Videospiele. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.